Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute sprechen wir über zwei sehr unterschiedliche Alben, nämlich zuerst über Konzentrik Quartett von Nels Klein. Da haben wir also mal wieder Jazz im Repertoire. Anschließend geht es um Everybody Scream von Florence and the Machine. Da hören wir also Indie, ja, Barockpop wird es oft genannt. Sehr gespannt, wie ihr das findet. Und natürlich diskutieren wir auch wieder ein Thema. Ihr kennt uns, heute soll es gehen um Aufmerksamkeitsökonomie. Und für alle, die uns im Internet hören, zum Beispiel auf feuilletöne.de, werden wir noch ein Bier verkosten, nämlich das Fürstlich-Drehner Doppelbock. Und mit diesen Worten übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, der freut sich darüber sehr und sagt, ihr möget bitte teilen, ihr möget bitte liken, ihr möget gerne kommentieren, zum Beispiel bei Spotify kann man das mittlerweile machen, bei Apple Music kann man das machen, man kann das bei uns auf der Homepage machen oder man kann auch eine E-Mail schreiben, info@feuilletöne.de wäre dann die Adresse, das Feuilletöne dann natürlich nicht mit Ö, sondern mit OE, info@feuilletöne.de, da kann man uns natürlich auch gerne kommentieren, wenn man das möchte. So, und damit kommen wir zu Concentric Quartet und wir kommen zu Nels Klein, den die meisten wahrscheinlich gar nicht unter eigenem Namen an sich so kennen, sondern wahrscheinlich eher als Gitarrist von Wilco. Der wurde in Los Angeles geboren und beschreibt seine Einflüsse als sehr breit. Da wären zum Beispiel Jimi Hendrix, indische Musik, natürlich Jazz, Free Jazz und natürlich auch experimentelle Musik. Er ist seit Jahrzehnten in vielen Projekten unterwegs. Über 200 Aufnahmen gibt es insgesamt von ihm und ein paar haben wir auch schon besprochen. Er ist seit 2004 Gitarrist der schon erwähnten Band Wilco und hat aber parallel während dieser Zeit zum Beispiel Nels Klein Singers gehabt und das Quartett Nels Klein 4 und aktuell eben dieses Concentric Quartet, über das wir eben in dieser Sendung auch reden wollen. Das Album erschien im März 2025 bei Blue Note, also da, wo man als Mann und Frau von Welt seine Jazz-Alben veröffentlicht. Wir haben es hier mit 12 Stücken zu tun. Das Ganze ist etwas über eine Stunde lang und wir haben es mit Nels Klein natürlich an der Gitarre zu tun und zwar sowohl elektrisch als auch akustisch. Wir haben es mit Ingrid Laubrock zu tun, das ist eine deutsche Tenor- und Sopransaxophonistin. Wir haben es mit Chris Lightcap zu tun, das ist der Kontrabassist auf diesem Album und Tom Rainey, der spielt die Drums. Aufgenommen wurde das Ganze in den The Bunker Studios in Brooklyn im Februar und Juli 2024. Produziert wurde das Ganze übrigens interessanterweise von Nels Klein selbst. Ja, Jazz vom Allerfeinsten, würde ich mal sagen. Also das ist immer so ein bisschen, also wenn wir über Nels Klein reden, dann geht es schon ein bisschen mehr zur Sache, ne?
Der Mann weiß einfach, was er tut. Musikalisch bewegt er sich hier, ja klar, in den klassischen Jazzbereichen, irgendwie zwischen bisschen Swing, Groove, viel Rhythmus, Gedöns, schöne Dinge, aber auch ganz viel improvisierte Momente. Das wird zwischendurch sehr frei, das wird auch dissonant und dann wird es wieder hübsch und jazzig. Also diese Überbrückung der Distanz zwischen klassischem Jazz und eher aber avantgardistischem und freierem, teilweise auch anstrengenderem, das aber immer nur zwischendurch so ausbricht und irgendwie so als verbindendes Element immer wieder kommt, fand ich unheimlich spannend. Also auch im wörtlichen Sinne, weil das eine Spannung erzeugt, die er immer wieder weiß zu lösen und dann wieder auch mit einer gewissen Dramaturgie wieder aufzubauen. Und das auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen, also mit unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Rhythmen und Instrumentierungen. Manche Stücke sind sehr balladig, andere sind sehr, ich hätte bald gesagt, hüpfig, also sehr, sehr irgendwie nahezu schon funky. Und immer wieder hat man so ein, auch Spannung nicht nur zwischen Avantgarde und irgendwie klassischem, angenehmem Jazz. Man hat auch Spannungen zwischen einzelnen Instrumenten, die immer wieder spannend aufgebaut und abgebaut werden. Und bei all dem hört man nicht nur, dass natürlich die Musiker ganz hervorragend sind, dass die Ideen super spannend sind und mit Sicherheit auch eine lange Zeit bearbeitet wurden. Da hat sich wirklich jemand was bei gedacht. man hört auch, dass die Produktion das alles zulässt, dass man jede Stimme ordentlich hören kann, jedes Instrument, das dem Raum gegeben wird, diesem Dialog oder ja, Multilog, weiß ich nicht, diesem großen Gespräch, das da in diesem Quartett stattfindet musikalisch. Und das ist teilweise recht ambitioniert, teilweise auch einfach total schön. Und diese etwas über eine Stunde wäre bei vielen anderen wohl zu lang, fand ich hier überhaupt nicht, eben weil es so abwechslungsreich ist. Und das macht Concentric Quartet zu einem, ich glaube, vielleicht dem besten Jazzalbum, das ich dieses Jahr gehört habe.
Ah, gleich das Beste. Ja, wir haben, glaube ich, auch gar kein anderes besprochen in diesem Jahr. Ich weiß es gar nicht.
Dann geht mir das noch leichter von den Lippen, aber es ist oder? Definitiv ganz oben mit dabei. Ja.
Ich weiß es gar nicht. Haben wir?
Ich werde dem nachgehen zum Ende des Jahres.
Okay. Ja, wie auch immer. Ob wir eins besprochen haben oder nicht, schreibt es uns in die Kommentare. Wir wissen es einfach nicht. Es handelt sich hier ja um ein Ensemble aus Saxophon, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Das ist ja relativ, ja fast schon klassisch für so ein Jazz-Album. Und es ist eine sehr interessante Wortschöpfung, nämlich aus Concentric und Consent. Mhm. Also Mitte sozusagen und Zustimmung. Finde ich ganz spannend. Und das Album handelt vielleicht entsprechend vom Konzept ja so ein bisschen Zustimmung und Zusammenhalt, könnte man sagen. Es handelt sich ja um eine neue Formation, ist ja nicht so unüblich bei Nels Klein. Und zwar ganz klar um ein Quartett, wo der Fokus auf Improvisation gelegt wurde. Es gibt aber auch tatsächlich komponierte Stücke natürlich. Stilistisch bewegt sich das Ganze so zwischen, wie du schon sagtest, Swing, was das Rhythmische angeht, und Post-Bop. Und wie immer bei Nels Klein natürlich auch ein bisschen Avantgarde, das darf ja auch nicht zu kurz kommen. Das heißt, es gibt natürlich wegen des schon erwähnten Fokus viele improvisierte Passagen und natürlich auch experimentelle Momente, weil Nels Klein eben. Es gibt aber tatsächlich ruhigere und ja geradezu balladeske Parts auf diesem Album. Aber selbstverständlich natürlich auch die chaotischeren, das gehört ja bei ihm auch dazu. Und es wurde bei diesem Album offensichtlich darauf geachtet, dass es so eine hübsche Balance aus Komposition und freier Improvisation gibt. Man bekommt hier nämlich sehr wohl sowohl Ruhe als auch Intensität auf diesem Album. Die Instrumente kommen tatsächlich sehr gut zur Geltung, das sehe ich auch so. Die Produktion ist wie so oft bei Jazzalben einfach gut. Und eine Sache muss man vielleicht noch dazu sagen, es handelt sich tatsächlich um Nels Klein. Und man darf nicht denken, dass man hier Musik des Gitarristen von Wilco bekommt. Also schon, natürlich. Aber, denn er ist ja der Gitarrist von Wilco. Aber die Musik hat nichts mit Wilco zu tun, meine ich damit. Das ist hier was ganz anderes. Nels Klein ist ein höchstgradig anerkannter Jazzmusiker. Und genau darum geht es auf diesem Album auch. Wer so ein wenig mit Jazz an sich und als solches anfangen kann, ich glaube, dann könnte das gehen, wenn nicht, also wenn man noch gar nicht so richtig eingestiegen ist in den Jazz oder das eh alles schon ein bisschen schwierig findet, also dann könnte es wirklich tatsächlich ein bisschen schmerzhaft werden, weil es ist nun mal Nels Klein und da ist es halt so, der ist halt immer noch neugierig, der will immer noch probieren und man ist bei ihm nie vor Überraschungen gefeit, weil er einfach nicht müde ist, weil er Bock hat, Bock auf neue Wege in der Musik und mir macht das natürlich Spaß, aber ich bin natürlich auch Jazz-affin und ich glaube, das ist tatsächlich eher was für Jazz-Afficionados. Ich glaube.
Stimmt, es gab einen Song, der so ein bisschen rockiger wurde, ne? War das The Tommy? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Das war also zum Ende des hin. Ah, wunderbar. Ja. Der ist dann vielleicht leichter zum Einstieg für die Nicht-Jazzer.
Ja, ist halt ein Song, ne? Also, das ist, glaube ich, insgesamt eher was für Menschen, die schon den ein oder anderen Schritt in die Jazz-Welt gemacht haben. Also, glaube ich. Also ich liebe Nils Klein-Alben ja immer, weil die sind nie verdächtig, dass sie sich anbiedern, diese Alben. Das ist einfach, der macht sein Ding, das hat Ecken und Kanten, kann er sich natürlich auch erlauben. Mein Gott, er ist der Gitarrist von Wilco, der hat ein Auskommen mit dem Einkommen, also der hat keine Sorgen, der kann das machen, das ist kein Problem. Aber er hat diese Ecken und Kanten Und die haben all seine Alben und das mag ich halt. Ja, dieses Album ist überraschenderweise im Jahre 2025 erschienen, wie am Anfang schon erwähnt. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt und zwar schnurstracks auf meine Shortlist für die Alben des Jahres.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch bei mir rennt dieses Album und hat auch eine gute Chance, in diese Liste zu kommen. Wir haben also gehört Concentric Quartet von Nils Klein und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu einer britischen Band namens Florence and the Machine, die wir in dieser Sendung auch schon mal besprochen haben. Von Florence and the Machine kennt man vor allem natürlich Frontfrau Florence Welch mit ihrer sehr wiedererkennbaren Stimme. Und die hat sich im Laufe der Jahre einen Ruf für ja doch recht dramatische, poppige, hymnenartige und oft auch theatralische Auftritte gemacht. Und natürlich für ihre Stimme, aber die ist kaum nicht zu erkennen. Also, das ist wirklich eine von diesen Glücksfällen, wo jemand einfach so klingt, wie er klingt. Ja. Das neue Album heißt Everybody Scream und ist das 6. Studioalbum von Florence and the Machine mittlerweile. Es ist das wohl persönlichste Werk bislang, so bezeichnet es die
Presse. Wenn ich das höre, kriege ich echt pantomimischen Nervus mittlerweile. Ich kriege echt Ermüdungsbrüche.
Das stimmt, ich denke mir auch immer, Künstler, also die beste Kunst ist ja sowieso irgendwie persönlich, man packt sich da rein, mein Gott. Ich meine, klar, man kann jetzt auch ein Konzeptalbum über, weiß ich nicht, Pommes mit Mayo machen, aber die meisten Songs, gerade im Pop, sind ja dann doch eher persönlich.
Absolut.
Das ist wahr. So, was hören wir hier? Wir haben thematisch tatsächlich mit recht persönlichen Themen zu tun, mit Weiblichkeit, Schmerz, Heilung, solchen Themen. Also es ist ja nicht unbedingt große Sozialkritik, obwohl es die durchaus auch gibt, aber eher eine gesellschaftliche Kritik. Wir haben hier aber auch einen großen Batzen Mystik und insofern ändert sich auch ein wenig der Klang von Florence and the Machine. Und ich sage extra ein wenig, weil ich glaube, Fans oder Menschen, die die Band schon kennen, werden die auch direkt hier sofort wieder erkennen. Diese vertraute Mischung aus Pop, Indie-Rock, Orchester, Arrangements und immer so ein bisschen folkig düster. Es wird diesmal durch diese auch thematische etwas Mystik auch ein bisschen düsterer im Sound. Aber wirklich nur ein bisschen. Also ist in Ordnung. Sie lehnen sich ein bisschen weg von diesen großen Pop-Hymnen. Auch die gibt es noch, auch davon gibt es noch Anklänge. Aber mein Eindruck war, sie nehmen das ein bisschen zurück, um dafür ein bisschen mehr quasi aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein bisschen mehr im Kämmerlein oder aus dem dunklen Keller noch einen Song rauszuholen. Da hat jemand ein bisschen Frust abgelassen, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich wird ja auf diesem Album eine Menge verarbeitet an persönlichen Erfahrungen, muss man ja wirklich sagen. Also in Persona natürlich Florence Welch. Also es handelt von Verletzlichkeit, es handelt von zurückliegenden Krankheiten, die Genesung von diesen, die schon erwähnte Mystik, deren Symbole und Rituale natürlich auch. Da war ich ein bisschen raus. Nun gut, es handelt aber auch von Körperlichkeit, es geht um Geschlechterrollen, es geht um Empowerment und Macht. Sie singt quasi gegen den männlichen Anspruch an, dass Männer die Welt gehöre, ne? So ungefähr. Und zeichnet eine feministische Perspektive auf Musik und Kunst. Der Sound ist, finde ich, trotz allem sehr opulent. Ich finde, das hat sich nicht so furchtbar geändert. Die düsteren Synthis kannte ich auch schon. Ich kannte das mit dem Chor und der Orgel, das war mir alles bekannt. Diese dramatischen Arrangements waren auch nicht so furchtbar neu. Aber es gibt auch leise Momente auf diesem Album, so ist es nicht, die sogar sehr akustisch sind. Ja, und natürlich kommt auch der Folk nicht zu kurz auf diesem Album. Das ist ja halt nun mal einfach Florence and the Machine. Wie sollte es auch anders sein? Schließlich haben wir es mit eben jenen auch zu tun. Also durchaus abwechslungsreich, kann man sagen. Ist das neu? Nö. Muss man ehrlich sagen, nein. Es ist halt nun mal, wie schon erwähnt, ein Florence and the Machine Album. Und als solches auch tatsächlich leicht erkennbar. Nicht nur wegen der Stimme, auch, aber nicht nur. Ja, das mit dem persönlichen Kapitel stimmt tatsächlich ausnahmsweise mal. Also weil ja Bands immer schreiben, das ist jetzt das persönlichste Album oder die KünstlerInnen schreiben das alle gerne, vor allem die Presseabteilungen der Plattenfirmen. In diesem Fall stimmt es tatsächlich. es ist düster, was ja eigentlich auch nichts Neues ist. Das Ritualhafte ging mir so ein bisschen auf den Keks, mhm, aber es ist auch wirklich tatsächlich zutiefst verletzlich. Also es handelt sich ja um eine Sängerin, die beinahe sprichwörtlich den Löffel abgegeben hätte und daraus eben Kraft schöpft und daraus ein Album gemacht hat, was eben von Körper, Macht und weiblicher Stärke handelt. Und das Einzige, was ich noch diesem Album vorwerfen konnte, ist, dass es musikalisch nicht gerade was Neues bietet, habe ich schon gesagt. Ansonsten ist das Album halt, was es ist. Es ist ein neues Album von Florence and the Machine. Es ist ein bisschen lang, aber nur ein bisschen. Ist okay.
Da kann ich mich anschließen. Ja, es ist, das stimmt. Aber ich glaube, Fans von Florence and the Machine werden sehr glücklich hier. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Song durchaus durch die Radios laufen wird.
Eigentlich genau, weil das eben alles auch das ist, was sie schon immer gemacht haben. Ne?
Ja, ja, das Rezept funktioniert.
Ja, finde ich auch.
Definitiv. Ja, es ist im Oktober 2025 erschienen, also überhaupt nicht lange her, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. Deswegen bewerten wir es ebenfalls auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, wenn diese komische Mystik und dieses ritualisierte Zeug und all dieses, ich glaube, diese Lieder hätte ich nicht gebraucht. Das hat dann das bei mir, glaube ich, auch das Läuft hervorgebracht am Ende des Tages, weil das auch die Lieder sind, die vielleicht machen, dass mir das Album ein bisschen zu lang ist, kann schon sein. Also für mich ist das ein Läuft.
Ja, da schließe ich mich an, das ist ein Läuft. Ich fand es gut, ich mochte Florence and the Machine auch schon immer. Insofern mag ich auch hier einfach den Sound und die Art und Weise, wie das alles klingt. Aber dabei bleibt es dann auch. Ja. Und es gab dafür ein Läuft von Thorsten und ein Läuft von mir. Damit kommen wir zu unserem Thema der Woche, die Aufmerksamkeitsökonomie.
So.
Das ist so ein schönes deutsches Wort, auch wenn man das geschrieben sieht, finde ich.
Ja.
Aufmerksamkeitsökonomie,
voll.
Wunderschön.
Mhm.
Worum geht es dabei? Ja, ich meine, in unserem digitalen Zeitalter ist Aufmerksamkeit eigentlich die Ressource, weil Aufmerksamkeit heißt, man kann Werbung schalten. Sei es jetzt in sozialen Medien, bei Streaming, auch klassische Medien. Ja, ich höre Protest.
Naja, also das ist ja eigentlich dein Thema, oder?
Das ist voll mein Thema, ja.
Genau.
Kann mich den ganzen Tag drüber aufregen.
Ja, ich weiß. Deswegen, ich werde dir erstmal den roten Teppich ausrollen, sozusagen.
Ja, bitte,
ich werde dir erstmal deine Bühne bereiten und dann darfst du loslegen, sozusagen. Weil das ist natürlich, hat mit Werbung natürlich auch was zu tun. Aber es hat vor allem, ja, eigentlich leben wir in einer Gesellschaft, in der Informationen, Bilder, Musik, Nachrichten und Reize insgesamt im Überfluss vorhanden sind. Und es wird nicht mehr primär um Inhalte gekämpft, sondern darum, sie möglichst unter die Menschen zu bringen. Wir leben also in einer Zeit, in der Aufmerksamkeit die neue Währung ist. Jeder Scroll, jeder Klick, jede Sekunde machen wir irgendwas, um andere dazu zu bringen, uns zu liken und was weiß ich was nicht alles. Und es ist ein bisschen Ironie des Schicksals und überhaupt von allem, dass ausgerechnet wir darüber reden, wo wir ja genau das auch machen, nicht wahr? Um nämlich wahrgenommen zu werden. Und dabei verlieren wir natürlich leicht aus den Augen, dass Aufmerksamkeit kein Konsumgut ist, sondern eine menschliche Fähigkeit. Nämlich eine Fähigkeit, sich einer Sache oder einer Person wirklich zu widmen. Also wir verlernen eigentlich zuhören, ohne zu wischen und zu scrollen nebenbei noch, ohne das Smartphone noch die ganze Zeit zu bedienen und weiß der Geier was nicht alles. Ne? Und Musikgespräche und Menschen wieder als etwas zu erleben, das eben nicht sofort geteilt werden muss. So, darum soll es eigentlich heute gehen. Das war jetzt sozusagen der rote Teppich. Es ist deine Bühne.
Dankeschön. Ich muss ja auch mal über was schimpfen, so ist ja nicht.
Bitte.
Ja. Du hast das Wichtigste schon angesprochen, Aufmerksamkeit als Währung. Dieses, ich sag jetzt mal früher TM, im früher TM hat man Geld damit gemacht, klar, auch mit Aufmerksamkeit, aber mit Dingen, die gut waren, die sich dann rumgesprochen haben. Also viel mehr, die Waagschale war quasi viel mehr in der Richtung, das, was den Leuten gefallen hat, das wurde zu Geld. Man konnte Bücher verkaufen, man konnte Filme verkaufen mit Dingen, die Leuten gefallen haben. Über das sie geredet haben, da sind wir wieder bei Aufmerksamkeit. Vor allem aber da, wo Leute dachten, das war cool, keine Ahnung, Star Wars, hier Krieg der Sterne war gut, den zweiten Krieg der Sterne gucke ich mir auch an. Gefiel mir, ja. Alles klar. Da war auch egal, wie viel Werbung man davon gesehen hat oder wie oft einem das ins Gesicht gesprungen ist. Wenn ich den ersten mochte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich den zweiten auch angucke. Oder ich lese ein Buch von einem Autor, von dem ich schon weiß, dass ich mag, wie er schreibt. Oder sie. Das verschiebt sich oder hat sich zunehmend verschoben. Und ich möchte sagen, eigentlich seit der Erfindung des Like-Buttons, wann war das? Keine Ahnung, 2012 rum, dahin, dass die Dinge, also dass Klicks, Views, Likes, wie man so schön sagt heutzutage, Engagement, bestimmen, wo das Geld hinfließt. Und das wäre jetzt erstmal gar nicht so schlimm, wenn das nicht dazu führen würde, logischerweise, weil wir sind ja effiziente Wesen und optimierende Wesen, dass wir jetzt alles daraufhin ausrichten, möglichst viele Klicks, Views und Likes zu bekommen. Die kriegt man aber nicht davon, dass man besonders gut ist, wie du schon erwähnt hast, sondern dadurch, dass Dinge schnell, oft, laut oder besonders emotional sind. Weil dann, wenn man sich aufregt, klickt man, wenn etwas einen anschreit, klickt man vielleicht vor Angst, weiß ich nicht, aber dann sieht man es auf jeden Fall, dann gibt man dem irgendwie Aufmerksamkeit, man guckt es länger, man guckt es vielleicht nochmal und wenn man schnell und viel, zum Beispiel schnell und viel postet, sagen wir mal bei sei es TikTok, YouTube, was auch immer, wo man sein Geld macht, dann wird man öfter gesehen und auch das gibt wieder mehr Geld. Wie inhaltlich tief oder wie gut reflektiert oder wie gut recherchiert etwas ist, das ist dann zeitrangig oder nur für bestimmte Leute noch wichtig. Denn wenn auch der engagierteste Mensch eine super gut recherchierte Reportage von einer Stunde auf YouTube guckt, ist die Wahrscheinlichkeit so viel geringer, dass der ein Like für gibt. Und wenn, dann gibt er nur den einen Like für diese ganze Stunde, als dass er 25 Shorts anguckt und die alle liked. Das gibt wesentlich mehr Geld. Soweit ich weiß. Wir werden also, oder unsere Aufmerksamkeit wird also immer mehr gesteuert von einem System, das in jedem Aspekt, auch in Aspekten, die man, wenn man es nicht schon mal erfahren hat, also die so kleinen Details, die dafür sorgen, dass wir so lang auf so dumme Sachen gucken, die so schlecht gemacht sind, aber halt laut, schnell, emotional sind. Deswegen funktionieren Tierbabys auch ganz hervorragend. Wer wird nicht emotional, wenn er ein Tierbaby sieht? Und konsumieren immer mehr dieser Inhalte statt der gut recherchierten, reflektierten und irgendwie tiefergründigen Dinge, die wir, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Und was das für Auswirkungen hat, kann man sich direkt vorstellen. Nicht nur wird unsere, wie sagt man auf Deutsch, Literacy, unsere Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, tatsächlich messbar schlechter. Da, also immer wenn ich solche Schlagzeilen sehe, möchte ich eigentlich sagen, ja, aber ist das hier nicht so, alter Mann, schimpft mit dem Wind? Nein, das ist tatsächlich messbar. Wird schlechter, unsere Aufmerksamkeitsspannen werden kürzer, weil wir immer mehr gewohnt sind, schnelle Schnitte, schnell wegwischen, das gefällt mir nicht mehr, gib mir das Nächste, das ist mir nicht schnell genug, gib mir das Nächste. Immer weniger Leute können sich daran erinnern, wie lange wir vor 15, 20, 25 Jahren darauf gewartet haben, dass eine Internetseite lädt. Unvorstellbar heute. Warum daraus entstehen so viele schlimme Sachen? Wirklich. Es entstehen auch gute Sachen, okay, ich frage mich, worauf sich das alles noch auswirkt. Ich sehe den ganzen Tag, ich mache mir oft Sorgen darüber, wie sich das insgesamt gesellschaftlich auswirkt, weil ja gut, ne, wir sehen politisch Dinge, zum Beispiel, dass Leute emotionalisiert werden, Parteien zu wählen, die überhaupt nicht in ihrem eigenen Interesse handeln, aber irgendwelche emotionalen Geschichten erzählen, die sie dann halt mitreißen. Und die zunehmende Filterblasierung des Internets führt dazu, dass man dann immer mehr vom Gleichen sieht und plötzlich in einer anderen Realität lebt als andere Leute um einen rum. Das sorgt aber auch dafür, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne, dass man sich nicht mehr so viel Mühe gibt, dass man früher abbricht, zum Beispiel bei einer guten Recherche. Man muss nicht mehr so gut recherchieren, denn die Leute gucken eh nicht mehr so gut hin. Was macht das mit dem Journalismus? Der wird nicht unbedingt besser, außer bei den absoluten Idealisten, die aus Prinzip versuchen, weiterhin tiefgründig und reflektiert und gut recherchiert zu arbeiten. Fürs Geld verdienen ist das nicht mehr notwendig. War es natürlich zum Teil auch früher nicht, ne? Klar, Klatschblätter gab es schon immer. Aber wirkt sich das zum Beispiel auch auf die Musik aus? Wird das immer lauter und schneller und kürzer? Teilweise, weiß ich nicht. Manchmal kommt man das im Pop so vor. Oder in verschiedenen Genres, die ich nicht gut genug kenne, um das sinnvoll zu beurteilen. Und zu guter Letzt, so Dinge wie Leute, die in wirklich wichtigen Jobs arbeiten, wo es um Leben und Tod geht, bei Polizisten, keine Ahnung, Leute, die in Atomkraftwerken arbeiten, das fällt mir gerade so spontan ein. Leute, wo es wichtig ist, dass sie eine gute Aufmerksamkeit haben und auch genauer mal nachdenken und nicht dem erstbesten Impuls irgendwie nachgeben. Wenn es mehr Leute gibt, die das nicht mehr können, haben wir echt ein Problem in den nächsten Jahrzehnten, nur deswegen und den Auswirkungen davon. Ich weiß nicht, ob ich das zu schwarz male, aber das ist, womit ich mich nachts um drei sorge, wenn ich mich nachts um drei um etwas sorge, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die falschen Dinge legen, auf Dinge, die zu flach und emotionalisiert und kurzweilig sind im negativen Sinne und verlernen, das Tiefgründige schätzen zu wissen. Tja.
Ja, also die Werbung ist mir eigentlich vollkommen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hat schon immer das gemacht, was sie machen muss, damit sie eben Aufmerksamkeit erlangt. Dieser Ausdruck ist übrigens ganz interessant, also diese Geschichte von wegen Aufmerksamkeitsökonomie kommt von einem Nobelpreisträger für Wirtschaft, interessanterweise, nämlich Herbert A. Simon, so heißt der gute Mann, und das war schon in den 70er Jahren, als er diesen Begriff geprägt hat. Der hat wörtlich gesagt, ein Überfluss an Informationen erzeugt einen Mangel an Aufmerksamkeit. Warum? Mhm. Weil Aufmerksamkeit das ist, was in einer von Daten überfluteten Welt wirklich knapp ist. Und Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok oder Spotify, die leben natürlich davon, möglichst viel dieser Aufmerksamkeit zu binden. Nämlich mit den schon von uns erwähnten Likes, Algorithmen, Endlosschleifen und Benachrichtigungen. Ne? Du sollst bei der Stange gehalten werden. Naja, und wenn wir ehrlich sind, die KünstlerInnen, die Medien, die JournalistInnen und auch wir sind Teil dieser Ökonomie.
Ja.
Wir alle konkurrieren ständig darum, gesehen, gehört oder geklickt zu werden. Und das hat natürlich auch Folgen. Weil diese ständig wechselnden Nachrichten, Push-Nachrichten, Reize, denen wir ausgesetzt sind, diese algorithmischen Empfehlungen, ja, die führen natürlich dazu, dass wir seltener wirklich etwas intensiver verfolgen, in etwas eintauchen. Und das betrifft Musik genauso wie Gespräche, Texte oder eben auch Beziehungen. Auch da, guck dir mal Dings Tinder an, ne? Wisch hier, wisch da. Ja. So.
Genau. Ne?
Das heißt, Inhalte, die Aufregung, Empörung oder starke Emotionen erzeugen, funktionieren einfach besser in diesem System der Aufmerksamkeitsökonomie. Denn sie verbreiten sich schneller. Und das begünstigt natürlich Polarisierung und Empörungsdynamiken, womit wir bei der AfD wären. Und eben eine Sache, die man früher einfach nicht nur hatte, sondern die man haben musste, war Zeit. Zum Beispiel, um ein Album zu hören, ein Buch zu lesen, wie du schon sagtest, oder über etwas nachzudenken. Heute springen die meisten nach ein paar Sekunden schon zum nächsten Track oder zum nächsten Reel oder whatever. Und das ändert natürlich und verändert natürlich auch unser Verhältnis zu, naja, zu Kunst, zu Wissen und sogar so ein bisschen auch zu uns selbst, wenn wir mal ehrlich sind. Und wenn wir die Musik mal als Beispiel nehmen, wie das Ganze mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert und sich so in den Alltag niederschlägt. Früher war Musik ein Ereignis, etwas, was veröffentlicht wurde und worauf man gewartet hat, ganz doll lange. Und dann war es da und man hat sich gefreut und man hat es stundenlang gehört. Heute ist es ja eher so ein Stream, so ständig alles irgendwie immer da. Also diese ganzen Spotifys und YouTube und wie sie alle heißen, die messen Erfolg ja auch nicht nur nach Streameranzahl, nach der Anzahl der Streams der Alben, sondern mittlerweile vor allem auch nach Klicks und Skipraten. Und das führt natürlich dazu, dass Songs sofort zünden müssen. Das heißt, der Refrain kommt meistens schon nach 10 bis 15 Sekunden. Intros werden kürzer. Pausen, instrumentale Zwischenspiele oder Spannungsaufbau gelten als zu riskant. Nicht wahr? Und KünstlerInnen werden, ja, Teil einer Logik, die auf Sofortwirkung abzielt, auf Wiedererkennung und nicht auf Entwicklung. Man nennt das auch gerne Skip-Kultur, weil HörerInnen mittlerweile weniger als 30 Sekunden bei einem neuen Song bleiben, bevor sie weiter skippen. Genau.
Das macht mir besonders deswegen Sorgen, weil ich mich da auch bei erwische. Tja. Das ist echt nicht gut.
Und diese Schnelllebigkeit verändert natürlich auch unser Verhältnis zur Musik. Musik wird einfach weniger erlebt, sondern eher durchlaufen. Früher bedeutete also ein Album Aufmerksamkeit, Zeit. Vielleicht war das sogar ein Ritual, dieses Platte auflegen, Cover betrachten, Text mitlesen. Ich sag's ja immer wieder, Leute, kauft euch einen Plattenspieler. Es ist einfach so. Es ist so. Und heute wird Musik halt im Hintergrund konsumiert. Sie begleitet andere Tätigkeiten, statt im Mittelpunkt zu stehen. Und das habe ich noch nie verstanden. Ich weiß, dass andere das machen. Ich höre höchstens mal Klassik, während ich ein Buch lese. Aber ansonsten höre ich Musik oder eben auch nicht. Das ist einfach so. Aber ich mache dabei nichts anderes. Das geht nicht. Da habe ich einfach zu viel Respekt vor der Musik. Ich glaube, das ist auch so ein, ja, vielleicht ist das so ein Generationsding. Ich weiß es nicht.
Das sind aber sehr gute, also du bist ja auch sehr immun gegen diese Suchtthematik, ja, die Instagram und TikTok und so weiter sehr ausnutzen, eben um uns zu Geld zu machen.
Ja.
Also du wärst eigentlich der perfekte Aufmerksamkeitsökonomie-Life-Coach. So,
ja, wahrscheinlich.
Digital Detox. Da muss ich nur ein bisschen was abgucken von dir. Auch das Musikbewusst hören, ne, sind Sachen. Wenn man das regelmäßig macht, das macht ja auch was mit dem Gehirn. Wirklich, ich kann, vielleicht liegt es daran, dass ich es noch kenne aus der Zeit davor. Ich weiß nicht, ob das bei jüngeren Leuten auch noch so funktioniert. Aber wenn ich mich dazu bringe, wieder diese Gewohnheiten anzunehmen, die nicht so schnell sind, die wo ich meine Aufmerksamkeit wirklich einer Sache schenken kann und die in Ruhe machen, wie sowas wie Musik hören oder, keine Ahnung, ein Kunstwerk betrachten, ohne direkt zum nächsten weiter zu skippen. Einen neuen Song zu hören, ohne nach 30 Sekunden wegzuskippen, weil er noch nicht gezündet hat. Wenn ich mich dazu zwinge, ist das toll. Das macht was mit dem Gehirn. Es fühlt sich wirklich anders an. Und der ganze Tag kann sich dadurch anders anfühlen. Und trotzdem, also zumindest in meinem Fall, ist das ein ständiger Kampf, den Berg hoch gegen diese Fluten von Content. Ist unheimlich anstrengend. Manchmal denke ich, es wäre leichter, sich irgendwie ohne Handy irgendwo im Wald in eine Hütte zu setzen, aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Die Lösung ist darin, besser zu regulieren.
Ich weiß nicht.
Das nicht mehr so profitabel zu machen. Weil mir geht es noch relativ gut damit. Ich weiß noch, wie das ohne geht. Ich kann mich immer wieder dazu bringen. Ich lese gerade ein, laut meiner Kindle-Schätzung, 60 Stunden langes Buch. In Ruhe, ohne Musik im Hintergrund oder Handy in der Hand. Es ist aber ganz, ganz viele Leute haben das nicht. Also wissen vielleicht auch gar nicht, dass das, wie schön das sein kann, warum das eine schlaue Idee ist, nicht immer mehr zu konsumieren am Tag. Was das auch mit uns macht. So, wenn ich drüber nachdenke, an einem Tag, wo ich doch mal in ein YouTube-Loch falle, wie viele verschiedene Themen, Emotionen, Leute, Kontexte und auch Werbeclips, ich gesehen habe im Zeitraum von einer Stunde. Das ist kein Wunder, dass wir uns alle irgendwie überlastet fühlen und überfahren von zu viel Information, weil es sind zu viele Informationen. Weißt du, wie lange man in den 90ern gebraucht hätte, um so viele verschiedene Leute, deren Probleme und die Kontexte von deren Problemen oder Ideen zu verstehen? Jahre. Und dann hast du in einer Stunde einfach so durchgeballert, ohne irgendwas davon in der Tiefe zu verstehen. Das ist hart. Dafür ist unser Gehirn wirklich nicht gemacht.
Nee, aber unser Gehirn ist dafür gemacht, Musik zu hören, weil das nämlich mit das Anspruchsvollste ist, was du dem Gehirn zumuten kannst. Da werden ganz viele Dinge, haben jetzt so Hirnforscher mal festgestellt, da passieren unfassbare Dinge im Gehirn, wenn man Musik hört. Also da mutet man dem Gehirn eine ganze Menge zu. Obwohl es so barrierefrei ist.
Ja.
Ganz spannend. Ja, was nun dieses Phone angeht, ich weiß nicht. Das mache ich halt morgens an. Mhm. So, dann mache ich es morgens an. Ich brauche das ja eigentlich nur, um mit dem Bus zu fahren.
Das ist schön, ja.
Für was anderes habe ich das gar nicht. Und für Threema mit dir, da schreibe ich dir dann mal. Und das war's. Und zum Bezahlen halt. Aber ich brauche das nicht irgendwie für YouTube oder irgendwie so. Mhm. Oder für sonstige Sachen. Das liegt die meiste Zeit nur rum. Naja, und dann mache ich es auch gleich wieder aus. Also normalerweise mache ich es ja schon um 4:30 aus. So. So ist das. Ja, das Problem ist, diese Algorithmen sind das Problem.
Ja.
Die sind ein ganz großes Problem, weil die, hatten wir auch schon mal, wir haben darüber schon gesprochen, die priorisieren halt das, was funktioniert. Mhm. Also das, was eben, ja, was Aufmerksamkeit hält. Und dabei werden dann...
verstehen das, ja, Entschuldigung,
ja. Ja, dabei formt es natürlich auch ästhetische Trends. Mhm. Nicht wir, sondern dieser Algorithmus macht das. Das heißt, ähnliche Harmoniefolgen, gleichförmige Beats, vertraute Klangfarben, was funktioniert, wird gemacht. Und diese algorithmische Homogenisierung, die reduziert natürlich Vielfalt. Das ist wie beim Fastfood, beim Geschmack. Immer verfügbar, immer gefällig, aber selten überraschend halt. Aber das ist das, was wir kennen. Und Menschen lieben Sachen, die sie kennen.
Das stimmt. Wir lieben überall Sachen, die wir kennen. Das macht auch manchmal echt sehr traurigen Content. Also ich habe Kinofilme gesehen, die wirklich nur eine Aneinanderreihung von Sachen sind, wo man mal kurz kichert, weil, ach ja, kenne ich. Ohne jede tiefere Bedeutung oder Zusammenhang. Einfach nur im Grunde eine Reihe von Cameos. Ich denke, das ist doch kein Kinofilm. Aber gut, ja, es ist beliebt. Und dann, wenn dann doch mal jemand, also ich finde, dieser Hunger für die Tiefe ist aber nicht weg. Denn wenn dann doch wieder jemand sich die Mühe macht, allen den Mittelfinger zeigt und sagt, ihr könnt mich mal mit eurem Content und eurem Kack-Algorithmus, ich mache das, was ich für richtig halte und habe zufällig auch die Zeit und das Geld dafür, das zu Ende durchzudenken, dann ist das hervorragend, alle lieben es. Aber wir suchen es nicht, weil das andere so viel schneller verfügbar ist und irgendwie, ja, weiß ich nicht, interessant genug ist, um es weiter zu skippen. Schwierig. Menschliche Hirne sind merkwürdig.
Tja. Also, ich kann vieles von dem nur theoretisch nachvollziehen, weil es mich halt schlicht nicht betrifft. Das ist, ich weiß nicht. Ich glaube, die Philosophie macht da auch viel. Und das Alter macht natürlich auch viel. Ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich wirklich, was das Internet angeht, ein Early Adopter war. Das heißt, ich kenne das Internet eigentlich in- und auswendig. Und trotzdem bin ich alt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr günstige Fügung. Ich nutze das Internet, wo ich es nutzen möchte. Und lass es links liegen, wo es mir egal ist, also wo es mir nichts nützt. Und mir nützt dieser Algorithmus einfach nichts. Ich nutze den nicht. Ja. Er bringt mir nichts, weil er mir nichts Neues bringt. Was habe ich davon? Der ist mir egal. Es gibt übrigens noch andere außer mir, die das auch sagen. Leute wie zum Beispiel Nils Fraben.
Hm, ja. Ne? Das hört man auch in, seinen,
genau.
In seiner Kunst auf jeden Fall. Ja.
Jazz Ahmed. Haben wir auch schon hier gehabt in der Sendung. Es gibt einige KünstlerInnen, die das natürlich machen, die bewusst auf dieses, naja, auf diese Langsamkeit, auf die Tiefe und Komplexität setzen und eben, ja, Räume für Aufmerksamkeit bieten. Also Musik, die gehört werden will, statt einfach nur so durchzurauschen. Wollen wir es mal so sagen. Ja, und natürlich auch das Vinyl-Revival oder Live-Konzerte stehen in einem gewissen Sinne für Widerstand gegen die Aufmerksamkeitsökonomie. Weil hier wieder das Erlebnis zählt und nicht der Algorithmus. Leute, kauft euch Plattenspieler. Ich kann das nur immer wieder betonen.
Ja.
Das ist einfach so.
Das die bimmeln auch nicht die ganze Zeit und schmeißen einem noch 10 andere Themen entgegen, wenn man Musik hören möchte.
So ist das. Genau so ist das. Ich kann das nur empfehlen. Das ist ein schönes Rabbit Hole. Aber man muss es dann halt auch machen. Weil dazu gehört natürlich auch ein Verstärker und Lautsprecher und sowas alles und muss man auch alles gar nicht neu kaufen, kann man gebraucht kaufen, ist gar nicht so teuer. Mhm. Vielleicht steht auch oben auf dem Dachboden, im Keller, was weiß ich, bei Opa und Oma oder Mama und Papa irgendwo noch was rum. Kann man auch mal nachgucken. Also es gibt diese Möglichkeit, man muss es nur machen. Und nicht wieder in den nächsten YouTube weiß ich nicht, Doomscroll reinsliden. Das ist es halt. Ich verstehe auch immer nicht, wie Menschen, ich weiß, es gibt Menschen, die haben 10 oder 12 oder 15 Tabs offen und ich denke immer, um Gottes Willen, warum? Du wärst ja rammdösig.
Ja.
Das würde ich nie machen. Immer wenn ich etwas abgeschlossen habe, dann schließe ich den Tab.
Siehst du, und da ist der Unterschied, du schließt Sachen ab.
Ja, das ist so.
Wenn Aufmerksamkeit springt, dann schließt du die Sachen ja nicht ab, sondern du bist ja schon beim nächsten.
Ja.
Das ist ein Teufelskreis. Nee, davon müssen wir weg.
Ja, und in unserem Fall nicht wir, sondern In diesem Sinne, liked uns, kommentiert uns und teilt uns. Genau.
Könnt euch auch über uns aufregen.
Ja.
Und dann eure Aufreger kommentieren gerne.
So nämlich.
Ja.
Ja, da hilft nur eins. Bier?
Ja. Bier.
Bier. Ja, das ist auch sehr tragisch, denn wir haben es hier mit der Brauerei Fürstlich Drehner zu tun. Die gibt es seit 1745. Da stellen die Biere her. Und darunter unter anderem einen Doppelbock, den wir heute verkosten. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es die Brauerei nur noch so halb, wenn überhaupt.
Oh nein.
Denn sie ist insolvent und niemand weiß, wie es weitergeht. Keine Ahnung, wir wissen es auch nicht. Ja, ich glaube, die produzieren gerade kein Bier mehr. So viel weiß, wird noch abverkauft und ich glaube und fürchte, das war es dann.
Ja, wie schade.
Ja, so ist das. Es handelt sich um ein Bockbier, weil es heißt ja auch Doppelbock, nicht wahr? Fürstlich Drehner Doppelbock. Wir haben es wahrscheinlich mit 18 Grad Plato zu tun, wir haben es mit 7,4 Alkoholvolumenprozenten zu tun und mit Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen, Hopfenbittere, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, öffnen wir das Ganze mal hier. Ups. So. Oh, das ist aber... Uiuiui. Das sieht aus wie Malzbier.
Ja.
Jesus Christ.
Das duftet auch schon so malzig rüber.
Junge, 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 Junge. Alter. Da wir hier keine Hefe haben, muss ich da auch nicht lange rumtüdeln. Oh, der Schaum ist aber geil. Das ist ja mega stabil. Was ist das denn?
Mag ich eigentlich sehr gerne. Auch die Kombination, ne? Dieses schöne dunkle Bier und dann das.
Junge, Junge, das ist ja schon wirklich dunkel. Das sieht aus wie Malzbier, ey. Wow, also das hatten wir schon mal bei Einbecker, ne?
Mhm, ja.
Ja, dann verkosten wir hier so ein bisschen Insolvenzmasse. Naja. Ja, das ist irgendwie eine traurige Sendung.
Die gute Insolvenzmasse. Prost.
Oh Gott. Das nützt der Brauerei ja gar nichts, was wir hier machen. Das ist ja schade.
Schade. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es ja noch Last-Minute-Rettung durch Investoren oder sowas. Oder ist das alles schon besiegelt?
Ich weiß es nicht. Zum Zeitpunkt der Recherche sah es nicht so gut aus. Aber der Schaum ist ja mega. Das ist ja fast wie beim Weizen.
Ja, auch manche Weizen kriegen das nicht so hin.
Das ist schon stark.
Das ist schon.
Ja, wollen wir verriechen?
Oh ja.
Ich rieche sehr viel Gedöns. Wie heißt das? Getreide.
Ja, viel Getreide. Ganz viel Malz und so.
Ja.
So Karamellsüße, ne? Das ist.
Jo.
Also wirklich, was man bei der Farbe erwarten würde.
Ganz genau. Ein bisschen Schokolade. So Bitterschokolade.
Zucker, ich komme gerade nicht auf den Namen, dieser Teezucker.
Candies?
Candies, genau. Da muss ich gerade dran denken, so wie
warum
das schmeckt.
Weiß ich denn das jetzt auf Anhieb? Das ist doch albern.
Du bist näher an Friesland.
Ich weiß. Aber das ist Blödsinn, sowas weiß ich. Das ist ich. Nach dieser Einkaufswagen-Story, weiß ich nicht, habe ich irgendwie das Vertrauen in mich verloren. Also ich habe heute eingekauft und habe einen Einkaufswagen an eine Stelle gestellt, um etwas anderes aus einem Regal zu holen. Irgendwie sowas. Also das war aber ein bisschen um die Ecken rum. So, das, und ich wollte zurück zu diesem Einkaufswagen, wusste aber nicht mehr ganz genau, wo er stand. Und den Rest könnt ihr euch ungefähr denken. Ich stand also da mit zwei Sachen in der Hand. Ich weiß gar nicht mehr mit was. Ich glaube mit Salz und noch irgendwas mehr. Und habe diesen Einkaufswagen nicht wiedergefunden. Was zur Folge hatte, dass ich mir einen neuen geholt habe und von vorne eingekauft habe. Denn in diesem Einkaufswagen waren schon eine ganze Menge Sachen drin. So nämlich. Es gibt also zwei Einkaufswagen an diesem Tag von Herrn Martinsen in diesem Laden. Einen, mit dem ich dann letztlich durch die Kasse gegangen bin. Und der andere, ob der noch steht oder nicht, wissen wir nicht. So. Und seitdem bin ich mir nicht mehr so sicher bei meinem Ganzen, was da mit dem Herrn so...
Ich kann dir allerdings als Fellow Person mit so merkwürdigen Hirnwindungen sagen, dass die Bereiche im Hirn, die dafür sorgen, dass du deinen Wagen vergisst und die Wörter abrufen müssen, nicht an der gleichen Stelle sein können.
Ah, sehr gut.
Vor allem, wenn man nicht drüber, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn man nicht aktiv drüber nachdenkt. Ich hatte die Tage, da ist mir völlig random, hat irgendjemand irgendeinen Schauspieler erwähnt und ich wusste sofort den Namen und habe den gesagt. Es machte überhaupt keinen Sinn. Also solche Wörter wie kann es mir halt nicht einfallen. Und auch Namen von Leuten mir grundsätzlich nie einfallen. Leute, die ich teilweise, keine Ahnung, jede Woche sehe, muss ich erstmal ein bisschen kramen, bis ich weiß, wie die heißen. Und manchmal ist es dann einfach da. Vielleicht hattest du so einen Moment gerade.
Kann sein, ja.
Hirne sind merkwürdig.
Oh ja. In der Tat. Oh, das ist aber auch schwer süß, ne, das Bier.
Super süß, ja.
Wow.
Und so ein bisschen Röstaroma, ne?
Ja, und diese Storks Riesen habe ich da irgendwie drin.
Oh, ja.
Ich weiß aber nicht, warum. Oh, das hat aber dem Geruch nach verdammt viel Körper.
Ja.
Ja, also, ich fürchte, wir müssen das mal probieren.
Gerne.
Nicht? Ja, dann Prost.
Prost.
Oh mein Gott. Ach, du liebe Güte. Oh, okay, also, was muss ich machen? Wir müssen diese Brauerei retten.
GoFundMe, jetzt, für Fürstlich-Trainer. Aber sofort.
Das boah, ist ja fantastisch.
Also, es hat echt Körper, es ist super süß und dabei ist das aber super süffig.
Absolut.
Meine Herren, das für ein Doppelbock. Okay. Nicht nur meine Herren, auch meine Damen und meine alle anderen Personen. Ah, lecker. Aber das hat auch noch irgendwie, ich muss noch einen, ich weiß nicht. Kennst du diese Milchbrötchen mit Rosinen? Wie heißen die? Rosinenbrötchen?
Ja.
Daran musste ich gerade denken. Diese Süße, also herrlich.
Ja, das ist schon echt krass. Oh. Junge, Junge, Junge. Das ist lecker. Und da ist ja wirklich nur Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen drin, ne?
Wie machen die das?
Das darf ich nicht sagen. Also. Tja. Das ist ja tragisch.
Das ist sehr tragisch. Stell dir dazu jetzt bitte mal so einen kräftigen Käse vor.
Ja, ja.
Oh, herrlich.
Oder so ein deftiges Gericht halt.
Ja, genau, so ein deftig oder irgendwas Geräuchertes oder so.
Oh ja. Geräucherter Aal oder so. Ich bin gleich wieder im Meer drin, innen drin.
Ja, nee, das wird aber voll, auch voll passen.
Oder Makrele oder irgend sowas, ne?
Das sind ja schon, also das sind auch also auf jeden Fall Lieblingsfische. Relativ weit oben auf der Liste.
Jo. Als Kind, ich habe es geliebt, wir haben früher, da fuhr ein Schiff über die Förde hinüber. Von der einen Seite auf die andere gibt es leider nicht mehr. Und dieser Mensch hatte immer, for some reason hatte der auch Aale. Ich weiß gar nicht warum, aber da bekamen wir die immer. Frisch sozusagen, wir hatten ja früher hier auch in Flensburg eine Räucherei. Eine Fischräucherei. Ja, super. Gibt es leider nicht mehr.
Ja, leider ist es auch sehr problematisch geworden. Also nahezu alle Fischarten haben irgendwie was ganz haben unterschiedliche Probleme, was sie alles mit der Natur anrichten beim Gefangenwerden. Also nicht die Fische, sondern wir.
Ja, ja, ich weiß. Ja,
schwierig. Aber boah, so richtig gut geräucherter Aal ist schon.
Ja, ist super. Ja. Ich liebe das. Räucheraal ist unfassbar lecker. Oder eben auch Makrele. Es ist wirklich unglaublich.
Ja.
Richtig gut. Überhaupt Fisch ist sehr, 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 sehr gut. Vielleicht das bessere Fleisch.
Ist es. Sehr gut. Wie dieses Bier.
Oh.
Wow.
Ja, das ist ja an Tragik nicht zu überbieten. Das ist ja blöd. Was machen wir denn da jetzt?
Ich kann dir sagen, was ich mache. Das kriegt erstmal 7 Punkte.
Ja, das sowieso, aber. Das wäre, oh Mann, ey, das sind ja die sinnlosesten 7 Punkte, die wir jemals vergeben haben.
Ja. Wer weiß. Wir schauen dann nochmal nach, ob man die nicht noch irgendwie retten kann. Also wir wahrscheinlich nicht, aber.
Nee, wir wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ihr. Also wenn ihr Geld habt und ihr hört uns und mögt dieses Bier, vielleicht könnt ihr ja irgendwie, oder eure Eltern oder Großeltern oder wer auch immer, der Hamster.
Ja. Friedrich Merz, wenn Sie das hier hören, haben Sie nicht einen Freund bei BlackRock, der eine Bierbrauerei kaufen möchte?
Trinkt denn der Herr Merz Bier? Mag der Bier?
Ich, Habe keine Ahnung, aber
der
ich meine...
ist doch Sauerländer. Nein, ist er nicht auch Westfale, genau wie du?
Stimmt, ja, leider das, ja. Aber
von der kommt doch aus dem Sauerland wohl.
Aber ganz weit weg. Sauerland ist ja quasi, ist ja ganz weit weg. Das sind ja ganz anders.
Sauerland ist
weit weg. Nein, da kommen nette Menschen auch her.
Olpe.
Aber auch da gibt es Bier.
Ja. Ja, da gibt es auch Bier. Genau. Die Frage ist halt, trinkt dieser Mensch gerne Bier? Das weiß ich
also,
nicht.
Ne? Also AfD hin und her. Also Zusammenarbeit mit der AfD hin und her. Aber ein Bundeskanzler, der kein Bier trinkt, wo kommen wir da hin?
Das weiß ich nicht. Also der Dingsbums, der Stoiber damals, der Ministerpräsident von Bayern, ja. Der ehemalige, der hat ja immer nur Tee in seiner Maß gehabt.
Ist das so?
Ja.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Na gut.
Ja.
Also ja, er trinkt Bier. Ein kurzes Googeln enthüllt,
aha,
dass er mit 10 Liter Bier im Kofferraum irgendwo angehalten wurde? Ne, weiß ich nicht. Er hat seinem Kabinett jedenfalls Bier mitgebracht.
Ja, das ist nett. Das ist gut.
Ja. Also Herr Merz, retten Sie bitte
so.
Fürstlich Drehner.
Sie als unser Bundeskanzler, Ihre Aufgabe wäre es jetzt, Fürstlich Drehner zu retten. So, nämlich. So, nämlich.
Ja, wählen würde ich ihn trotzdem nicht, aber er verrat es ihm nicht.
Nee, das...
Also ihn sowieso nicht, sondern seine.
Seine Partei, ja. Schade, ne?
Das ist doch was. Guck mal, ich biete jetzt meine Stimme an demjenigen, der Fürstlich Trainer rettet. Oh Gott. Nein, so schlimm wird es nicht.
Tja.
Hervorragend. Einfach hervorragend.
Ja, es ist hervorragend. Es gibt 7 Punkte von mir auch.
Ja. Ja. Noch nie so eindeutig. Oder
ja.
Zumindest nicht in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie viel heißt, aber.
Ja. Dann haben wir den Doppelpunkt von Doppelbock von Fürstlich Drehner getrunken und es gab 7 Punkte von Jenny und 7 Punkte von mir. Traurigerweise. Und ganz traurig kommen wir ans Ende dieser Sendung und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist es. Wir hören Clarice Jansen mit In Holiday Clothing, Out of the Great Darkness. Hervorragender Titel. Und Upchuck mit I'm Nice Now? Fragezeichen, ganz wichtig. Hervorragend. Wir reden über Faulheit und dann verkosten wir einen Einbecker Winterbock. Also die Einbecker kennen wir ja bereits und ich hoffe doch sehr, dass die sehr weit von der Insolvenz weg sind.
Sehr weit.
Braucht
man sich keine Sorgen machen. Die sind sehr weit
davon
weg. So sieht das aus. Ja, um nochmal auf unser Thema dieser Woche zurückzukommen, teilt uns, liked uns, nicht wahr? Erzählt allen, dass es uns gibt. Das ist gut für den Algorithmus, nicht? In diesem Sinne, wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.